Ehe mal Sex.
Ein Podcast zur offenen Ehe.
Mit Claire.
Und Jörg. Einen wunderschönen Sonntag und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge.
In Folge 5, warum offene Beziehung, sprechen wir darüber, warum man sowas macht. Warum braucht man eine offene Beziehung? Hast du das nötig? Ist dir eine Beziehungsperson nicht genug? Oder geht es dabei doch um was ganz anderes?
Geht es dabei um was ganz anderes?
Klares Ja von meiner Seite.
Dann fange ich mal an mit einem Punkt, warum wir uns für eine offene Beziehung entschieden haben. Es geht um Bedürfnisse. Wir sind beide der Meinung, eine Beziehungsperson kann nicht alle Bedürfnisse abdecken. Gerade wenn es um sexuelle Vorlieben geht, gibt es für jeden seine eigenen Grenzen. Oder man kann das vielleicht gar nicht so oder man will das auch gar nicht, weil es einen nicht interessiert oder weil der Kink nicht gegeben ist. Und somit ist der Druck draußen aus unserer Beziehung, alles erfüllen zu müssen.
Genau. Eine Person muss auch nicht alles erfüllen können. Dadurch entsteht ja Leistungsdruck. Und manchmal entdeckt man Dinge, die vielleicht ein bisschen abweichen. Also wo der eine oder die andere sagt, das möchte ich. Ich will das vielleicht nicht so. Da gibt es ganz viel zu entdecken.
Ja. Und wenn man einen sexuellen Druck in der Beziehung hat, führt es ja auch oft zu Diskussionen, Streitereien und zu einer großen Unzufriedenheit.
Also halten wir mal fest, es geht um sexuelle Zufriedenheit. Es geht natürlich auch um sexuelle Offenheit, Abenteuerlust. Aber ultimativ muss natürlich jede Beziehung schauen oder die Personen in einer Beziehung müssen schauen, dass sie miteinander ein gutes und erfülltes Sexleben führen.
Genau.
Wie auch immer das zustande kommt.
Genau. Ein weiterer Punkt ist, wir gehen ja beide getrennt voneinander auch weg. Wir haben unterschiedliche Ansichten des Fortgehens, das kann man ja so sagen. Ich bin da eher so die Partymaus, du bist eher der Chiller-Bub-Typ. Und wenn man natürlich getrennt voneinander fortgeht, kommt es doch zu dem ein oder anderen Flirt. Und in monogamen Beziehungen ist meistens Flirten ja schon verboten.
Oder geheim.
Oder geheim, ja. Und wir können dem Gefühl, begehrt zu werden, nachgeben. Und das ist ja eigentlich was Schönes zu wissen, dass man noch begehrt wird.
Mhm.
Weil gerade im Alltag geht es, wenn es ein stressiger Alltag mit Kindern ist, geht es auch manchmal unter.
Ja, das ist das Thema Beziehungspflege und in dem Fall würde ich sagen Pflege des Sexuallebens. Es gibt halt immer diesen Spruch, den auch viele monogame Menschen sagen, ja, Gusto holen kann man, aber gegessen wird zu Hause. Ich finde das wahnsinnig langweilig.
Das ist ein Vollscheiß, wenn ihr Pizza will, geh in die Pizzeria. Wir können, auch nicht, dass man dumme Pizza daheim
wir
machst.
Wir können zu Hause gar nicht so gut Pizza machen.
Ja, außer du machst mir jetzt, also baust jetzt so einen Ofen
ja
auf. Nein, das ist, ich finde das einfach bescheuert. Jedes Paar geht doch irgendwann einmal essen. Du gehst ja auch nicht bei einem Lokal vorbei, riechst den supergeilen Burger und sagst, oh, ich gehe jetzt heim und mach mir einen. Ja, das ist doch Bullshit.
Es ist einfach ein blöder Vergleich, oder? Weil, wenn man schon das Essen als Vergleich nimmt, muss man ja anerkennen, dass man ganz gerne mal da, mal dort, auch mal zu Hause isst und dass man vielleicht auch manchmal zu dritt isst und nicht nur zu zweit.
Oder so. Also das zu dritt essen, das ist so ein eigenes Thema.
Also zur Sache, hast du das nötig? Würde ich mal sagen, wenn du das nicht nötig hast, okay. Ich glaube, ich habe das nötig. Also wenn man es schon so ja, herablassend formulieren will, oder, dann ja haben wir das halt nötig.
Ja. Ich hab's echt nötig, guten Sex zu haben.
Der große Punkt an der Sache ist, wir haben uns das ja beide gut überlegt. Wir haben das im gegenseitigen Einvernehmen beschlossen. Also es ist ja nicht so, als würden wir uns da jetzt irgendwas damit antun, mit unserem Sexualleben einfach offen umzugehen.
Ich möchte nochmal kurz auf das Thema mit dem Essen zurückzukommen. Gusterholen etc. Ich frage mich ja, ob die dann einfach jeden Tag das gleiche Essen essen. Ich esse ja auch nicht jeden Tag Wiener Schnitzel. Und ich esse auch nicht 365 Tage im Jahr Pasta. Ich esse oft Pasta, aber nicht 365 Tage im Jahr. Manchmal habe ich einfach Bock auf, weiß ich nicht, Pizza, Burger, irgendwas Veganes. Und der Vergleich mit Essen finde ich da einfach nicht sehr gut.
Ja, und da liegt schon was versteckt drinnen, nämlich diese eigene Zurückhaltung, das Zurücknehmen der eigenen Bedürfnisse. Weil beim Essen nimmt sich niemand zurück, oder? Wenn ich heute mal Lust auf Burger habe, dann gehe ich Burger essen und so weiter. In der Sexualität geht es aber um das Zurücknehmen. Und ich finde es in Beziehungen schwierig, wenn Partner sexuelle Gelüste, Wünsche, Träume, was auch immer, Vorstellungen entwickeln, die sie dann aber selbst unterdrücken müssen. Das kann ja nur zu Problemen führen. Ich sage wirklich nichts dagegen, wenn jemand mit einer Beziehungsperson vollkommen im Reinen ist, das Beziehungsleben erfüllend und wunderbar ist, ist doch was Schönes.
Ja.
Aber wenn jetzt jemand anfängt, so Ideen zu entwickeln, und ich glaube, Fantasien gibt es viele, das zeigen ja auch die Statistiken, wie viele Menschen sich sowas vorstellen könnten, solche Abenteuer, dann ist da ja was in der Luft. Da muss man ja irgendwie ehrlich zu sich selbst sein und sagen, ich habe zwei Möglichkeiten. Entweder ich spreche das an, ich versuche das auszuleben oder ich unterdrücke das.
Ja, Unterdrückung der eigenen Wünsche, Fantasien, also die Folge ist halt dann auch meistens Fremdgehen. Weil es kommt eine Unzufriedenheit, man kann das nicht ewig unterdrücken und dann sind wir wieder im Kreislauf.
Ich erinnere nochmal an die Zahl, die ich ja schon mal erwähnt hatte in einer anderen Folge, dass 50% aller Menschen durchschnittlich in großen Studien einmal im Leben oder in ihrer Beziehung fremdgehen. Also es ist ja offensichtlich ein Problem, dass Menschen Lüste haben, Fantasien haben, die sie nicht ausleben können und dann auf so eine Art und Weise das ja doch wieder machen. Da stellt sich mir dann die Frage, warum nicht gleich offen?
Das ist eine gute Frage, aber da wären wir dann wieder beim gesellschaftlichen Konstrukt, das einem auferlegt wird.
Ja.
Das gehört sich nicht.
Es gehört sich nicht. Ein wunderschöner Satz. Das ist unanständig.
Diesen Satz habe ich als Kind schon gehasst. Ein weiterer Punkt ist, in einer langjährigen Beziehung, gerade wenn es auch Kinder in einer Beziehung gibt, ist das Sexualleben vom Alltag sehr geprägt. Ich erinnere an Zeiten, wo wir nach Schlafensgehzeiten der Kinder unseren Sex getimt haben, weil es anders gar nicht möglich war. Boah, war das öd.
Ja, das ist jetzt nicht gerade der Boost für die Libido, sagen wir mal so, aber das ist ein Problem, das wahrscheinlich alle Paare kennen, die Kinder haben. Es gibt ja auch noch andere Probleme, von denen wir zum Beispiel nicht betroffen sind. Schichtarbeit und solche Dinge, wo eine Person zu ganz anderen Uhrzeiten heimkommt als eine andere. Also mit dem eigenen Sexualleben irgendwie zurechtzukommen, das vielleicht auch beeinträchtigt wird durch Kinder, durch Arbeit, durch Lebensumstände, das ist eine große Herausforderung.
Ja, schon. Muss ich mal dran denken, an die Gefahr, es könnte ein Kind in der Tür stehen. Das hat das nicht besser gemacht. Aber so ist es im Alltag. Das Sexualleben bleibt gerade, wenn man Kinder hat, oft auf der Strecke. Da kommen dann noch andere Einflüsse auch dazu. Gerade wenn Stress ist oder sonstiges. Unsere Erfahrungen, die wir mit anderen gemacht haben, haben ja auch dann unser Sexualleben bereichert.
Ja, ich glaube, wir müssen jetzt einmal ganz klar an der Stelle dazu sagen, ein nicht funktionierendes Sexualleben, nur dass da jetzt nicht der Anschein entsteht, kann nicht durch das Öffnen einer Beziehung gerettet werden.
Nein, das nicht.
Aber ein gut funktionierendes Sexualleben, das auf Ehrlichkeit basiert und auf Kommunikation kann dadurch wesentlich bereichert werden.
Ja, schon.
Und ich glaube, darum würde ich sagen, geht es mir zum Beispiel auch sehr viel um Bereicherung. Und wie du sagst, diese Öffnung, diese Chancen und Möglichkeiten, die wir uns da gegenseitig bieten, die erlauben es uns ja auch, was Neues zu lernen und das in die eigene Beziehung auch so ein bisschen mitzunehmen. Das eigene Sexleben wird auch gleich wieder ganz anders.
Voll. Ich finde schon, dass sie gerade in den letzten Jahren unser Sexualleben, also alles nach Corona, muss man ja auch dazu sagen, schon wahnsinnig verändert hat. Viel, viel besser geworden ist auch wieder.
Ja.
Nicht, dass es vorher schlecht war, es ist jetzt anders, ja, anders es ist, besser.
Es ist so schwer, gell, wenn man immer sagt, man hat den besten Sex der Welt und dann 5 Jahre später sagt man, wir haben jetzt viel besseren Sex noch. Ich glaube, man weiß oft manchmal gar nicht, wie intensiv man Sex eigentlich erleben kann. Und damit meine ich jetzt nicht rein raus Orgasmus,
ja,
sondern auch mit Reife, mit sich Zeit nehmen, sich einlassen auf das und mit allen Sinnen genießen.
Oh ja.
Das ist etwas, das man lernen muss.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Dann kommen wir gleich zur nächsten Frage. Das ist ja immer eine Frage, die ja aus Social Media immer kommt. Reicht dir eine Beziehungsperson nicht?
Das ist, ich würde fast sagen, durchaus eine berechtigte Frage. Darf man ja fragen. Aber ich kann diese Frage einfach nicht mit Ja oder Nein beantworten, weil ich der Meinung bin, es geht nicht darum, ob du mir als meine Beziehungsperson reichst.
Ich reich da oft ganz sehr.
Du bist, nicht sagen. Nein, aber ich meine, jetzt so im sexuellen Sinne würde ich niemals sagen, dass mein Sexualleben mit dir nicht erfüllend oder ausreichend ist. Man mag mir von mir aus unterstellen, dass ich einfach nicht genug kriegen kann oder dass ich ein bisschen zu abenteuerlustig bin.
Ja.
Ja, dann kann ich das halt nicht abstreiten.
Ja. Es ist ja nichts Schlechtes.
Aber wenn ich jetzt vom einen auf den anderen Tag, aus welchem Grund auch immer, nicht mehr die Chance habe, dann muss ich nicht sagen, dass du mir nicht reichst. Es ist eine zusätzliche Chance, die wir haben, unser Sexualleben interessant zu gestalten.
Ja, und vielleicht geht es ja auch nicht nur um das Sexualleben jetzt beim Öffnen einer Beziehung. Ich möchte 2 Beispiele erwähnen, die vielleicht ganz wichtig sind. Ich hasse es, ins Kino zu gehen. Ich finde Kino nicht so prickelnd. Und du gehst eigentlich ganz gern ins Kino. Das ist doch schön, dass du das dann mit jemand anderen teilen kannst, der auch gern ins Kino geht, ohne dass ihr angefressen neben sitzt und man denkt, wow, ey, ich habe so überhaupt keinen Bock auf das. Das erleichtert dir, glaube ich, auch das Kinogehen ein bisschen. Ein anderes Beispiel ist, du möchtest gerne bergsteigen. Das ist mit einer Frau, die Höhenangst hat, jetzt. Ja. Vielleicht nicht das Hobby, das die Frau jetzt erfüllen kann. Also du könntest das alleine machen. Du könntest ja Freunde suchen. Aber es ist ja auch schön, das mit einer anderen Frau zu teilen und dann das zu machen. Und dann wären wir halt da, wo wir sagen, okay, man kann ja Dinge gemeinsam mit anderen machen, die jetzt quasi der eigene Partner nicht so gerne macht.
Ja, das ist eine gute Gelegenheit.
Ist ja auch wieder ein Teil, um einen Konflikt aus dem Weg zu gehen. Du tanzt nicht so gerne, ich schon. Vielleicht finde ich irgendwann einmal ein Date, das gerne tanzen geht.
Oh, das wäre eine gute, solide Lösung.
Geil, finde ich auch.
Um das Tanzbein zu schwingen. Aber sagen wir mal so, gesellschaftlich entsteht ja überhaupt kein Problem, wenn ich mit meinem Kumpel ins Kino gehe. Wenn aber mit der Person, mit der ich ins Kino gehe, dann zufällig auch sexuelle Kontakt habe, dann ist es plötzlich ein Problem. Mhm. Warum sehe ich nicht ein?
Weil das die Gesellschaft ist. Jetzt sind wir wieder dort.
Also ist dir ein Partner oder eine Beziehungsperson nicht genug, geht am Thema vorbei, würde ich sagen.
Ja, schon.
Und ich denke mal, dass auch in gut funktionierenden Beziehungen kein hundertprozentiges Zusammenleben besteht, aber auch kein nullprozentiges. Also man muss ja irgendwo einen guten Mittelweg finden, wie viel Gemeinsamkeit man hat. Und wie du sagst, man muss nicht alles mit der Person teilen, wenn die Person das zum Beispiel nicht möchte. Und übertragen wir das jetzt mal auf das Thema Sex. Wenn du sagst, du gehst nicht so gern ins Kino wie ich vielleicht, das kann ich ja mit jemand anderem machen. Ja, solche Dinge gibt es ja vielleicht auch im Sex. Wir werden jetzt nicht alle Praktiken hier auflisten, aber ich glaube, alle wissen, worüber wir sprechen, oder? Es gibt vielleicht die eine oder andere Sexualpraktik, die eine oder andere Idee, die man hat, was man mal ausprobieren möchte. Und die andere Beziehungsperson sagt, das will ich nicht.
Ja, oder es gibt Dinge, die man sich vielleicht mit der Beziehungsperson nicht vorstellen kann, weil es nicht passt.
Genau, das haben wir auch gestern, vorgestern diskutiert und sind zu dem Schluss gekommen, tatsächlich gibt es Sachen, die besser funktionieren mit einer anderen Person als mit der eigenen Beziehungsperson.
Ja.
Weil die Beziehung und dieses gemeinsame Leben, das man halt hat, dieser bestimmten einen Sache sogar im Weg steht.
Und dafür bin ich dir sehr dankbar, dass ich das so erleben darf.
Das ist auch was wahnsinnig Tolles.
Ja, es erfüllt mich.
Also es geht um Ergänzung, Erweiterung, Möglichkeiten, Abenteuer.
Ja.
Ich glaube, wir können damit wirklich sagen, es geht um etwas anderes.
Ja, natürlich geht es um was anderes.
Also was ich vielleicht auch noch dazu sagen möchte, ist natürlich, es gibt Menschen, die in langjährigen Beziehungen leben, die vor dieser Beziehung wahnsinnig viel Erfahrung gemacht haben im sexuellen Bereich, andere weniger. Und wir haben ja auch schon den einen oder anderen kennengelernt, wo es dann ein Problem war, dass es lange, lange Jahre in einer Beziehung nur die eine Beziehungsperson gab und wo die Beziehung dann auch daran zerbrochen ist, dass die Person plötzlich irgendwie das Gefühl hatte, ich versäume da was. Also dieses berühmte Fear of Missing Out, nicht, dass man was versäumt, dass man nicht alles erlebt hat.
Ich glaube, das Gefühl hätte ich nur immer, wenn wir nicht geöffnet hätten.
Die kann aber auch nicht genug kriegen. Das finde ich gut, finde ich sehr gut. Menschen, die genug kriegen, die sagen ja irgendwann mal, ich bin fertig. Wir sind einfach nicht fertig. Wir wollen weiterhin Abenteuer erleben und so weiter. Ja, was ich damit sagen will, ist, das ist doch auch eine schöne Möglichkeit, dem beizukommen, oder?
Voll, ja, natürlich.
Und in unserem Fall war es so, ich hatte jetzt nicht vor unserer Beziehung keine Sexualpartner, aber deutlich weniger als seit unserer Ehe. Es ist ein skurriles Side-Fact.
Ja, ja. Ich hatte definitiv mehr Erfahrung als du vorher.
Ja.
Ich höre schon Social Media in meinem Ohr.
Ja, Skandal.
Genau. Eine Frage steht noch aus. Und zwar die Frage, brauchst du das?
Ja. Ach, herrje.
Soll ich das beantworten? Möchtest du das beantworten?
Wie stehst du dazu? Wie würdest du es beantworten?
Ob ich das brauche?
Ja.
Ich brauche einen Fetzen, wenn ich was ausschütte. Dann brauche ich das. Was soll ich dazu sagen? Brauchen. Es gibt Tage, da brauche ich keinen Sex. Es gibt Tage, da brauche ich Sex. Es gibt Tage, da brauche ich Zuwendung. Und es gibt Tage, da brauche ich einfach was anderes. Aber brauchen ist in dem Kontext das falsche Wort. Wie gesagt, ich bleibe dabei, brauchen tue ich einen Fetzen, wenn ich was ausschütte. Den brauche ich dann nämlich tatsächlich.
Ja, das kann man auch übertragen auf andere Sachen. Ich glaube, jeder Mensch hat schon mal so einen Satz gehört, was brauchst denn das oder wieso musst denn du unbedingt? Und da hat mal jemand zu mir gesagt, es sei das ultimative Eingeständnis von Neid. Wenn man andere Menschen fragt, was braucht denn der das? Also im konkreten Fall zum Beispiel war es bei meinem Großvater, der hat auch oft einmal so einen Satz formuliert wie, was braucht denn der? Da klingt der Neid ja schon so ein bisschen an. Ja, und dann hört man, was hört man für Sätze? Was braucht denn der so ein schnelles, teures Auto? Was braucht denn der so eine große Wohnung? Was braucht denn der noch eine Villa am Strand? Was braucht denn der zweites Auto? Oder keine Ahnung. Und dann natürlich, was braucht denn der noch Sex mit anderen auch noch?
Ja, wie gesagt, ich sehe das Wort brauchen als falsch in dem Kontext.
Ich glaube, wir beide können da uns einig sein.
Wir brauchen es. Wie den Fetzen zum Aufwischen. Nein, sorry, ich wollte Ihnen unterbrechen. Du sagtest, was du sagen wolltest.
Ich wollte eigentlich sagen, wir beide wollen das. Und somit können sich die anderen gerne ihre Gedanken dazu machen. Es ist uns aber egal, ob wir das jetzt brauchen oder wollen nennen. Eins ist klar, wir machen es.
Gut, wir machen es. Was macht die Wissenschaft?
Was macht die Wissenschaft? Was zum Thema, warum offene Beziehung vielleicht der spannendste Punkt ist, ist, wie sieht es mit der Beziehungszufriedenheit aus? Es gibt eine große Übersichtsstudie von 2022 im Fachmagazin Current Opinion on Psychology. Da geht es darum, wie sieht es mit der Zufriedenheit und Stabilität in Beziehungen aus? Und da hat sich gezeigt, dass konsensual nicht monogame Beziehungen durchschnittlich dieselbe Stabilität und Zufriedenheit zeigen wie monogame Beziehungen. Daraus kann man auch schließen, dass die Beziehungsform jetzt nicht unbedingt ausschlaggebend ist, wie gut eine Beziehung ist, wie stabil eine Beziehung ist oder wie zufrieden die Beziehungspersonen innerhalb der Beziehung sind. Was sich aber auch zeigt, ist, dass in polyamorösen Beziehungen die Zufriedenheit sogar oft noch sehr viel höher liegt. Da muss man natürlich nach Faktoren suchen, warum das so ist. Kurz zur Erklärung, polyamoröse Beziehungen sind solche, wo verschiedene Konstellationen auch von Liebesbeziehungen eingegangen werden. Das kann eine Dreiecksbeziehung sein, das kann sein, dass beide Beziehungspartner außerhalb andere wirklich romantische oder Liebesbeziehungen mit PartnerInnen haben und solche Dinge. Und was sich auch gezeigt hat in dieser Übersichtsstudie ist, dass LGBTQ+-Personen sehr viel häufiger in offenen Beziehungen leben, was vermutlich auch ganz allgemein am Hinterfragen der heteronormativen Strukturen liegt. Also heteronormativ bedeutet Mann, Frau, Paar, alles andere gibt es nicht. Und man weiß ja, dass die Gesellschaft schon sehr stark auf dieses Mann-Frau-Schema ausgelegt ist in allem, was es gibt. Also von Ehe über Kinderkriegen bis hin zu Formularen am Amt, Vater, Mutter und so weiter. Das ist ein Thema aus der Wissenschaft. Die Studie verlinke ich dann natürlich im Kommentar zur heutigen Folge 2022 in Current Opinion of Psychology.
Ich bewundere immer, dass du diese Dinge überhaupt findest.
Ja, das ist halt mein täglich Brot, Studien ausgraben, lesen und dann, wenn es geht, auch noch verstehen, was zugegebenermaßen auch für mich nicht immer so einfach ist. Eine Sache, für die ich dich bewundere, ist, dass du in dieser riesen Social-Media-Welt überhaupt noch den Überblick behältst, weil da prasselt es ja auf einen ein, das ist für mich noch viel undurchschaubarer als die Welt der Wissenschaft. Also, was sagt die Social-Media-Bubble?
Ja, also den Durchblick schwierig. Ob ich den noch behalte, weiß ich nicht. Offene Beziehungen sind in Social Media außerhalb der Polybubble, sage ich jetzt einmal ganz klar, außerhalb derer, die das leben, die das gut finden oder auch das selbst vielleicht leben möchten und nach Informationen suchen. Außerhalb dieser Bubble ist Social Media echt ein Haifischbecken. Ich habe jetzt bewusst genau für diese Folge, warum offene Beziehungen, ein bisschen in meinen Hate-Kommentaren gestöbert. Uns wird eine Bindungsstörung diagnostiziert von Hobbypsychologen, die ich glaube nicht einmal studiert haben. Wir haben auf jeden Fall Bindungsangst. Das ist auch eines dieser Dinge, die immer sehr schnell in Kommentaren auftauchen. Und on top als Kommentar, wenn es um offene Beziehung geht, es ist keine echte Liebe. Das finde ich immer sehr, finde es immer ganz interessant, wie außenstehende Personen, die aufgrund eines 30-sekündigen Videos darüber urteilen können, dass es keine echte Liebe ist oder mir unterstellt wird, ich wäre nicht glücklich. Auch ganz hoch im Kurs sind, wenn man so eine Beziehung führt, kann man es auch gleich sein lassen. Dann ist es nämlich keine richtige Beziehung. Man kann sich auch gleich trennen.
Bin erstaunt.
Ja, ja.
Was die Lösungsvorschläge für unsere Probleme sind.
Ja. Und dann wird noch ganz klar unterschieden zwischen Mann und Frau. Da wären wir jetzt wieder. Männern wird unterstellt, sie hätten vor der eigenen Frau oder Freundin keinen Respekt. Und es wird ihnen nachgesagt, dass das ja in der Natur liegt. Teilweise werden Männer sogar dafür gefeiert. Darüber kann man sich jetzt streiten. Frauen hingegen, da schaut die ganze Sache anders aus. Frauen werden nicht nur angegriffen, sondern beschimpft. Ich habe mir da jetzt ein, zwei Beispiele rausgenommen. Also meistens kommen solche Kommentare natürlich von Männern. Frauen sind in solchen Beziehungen immer eine Schlampe.
Was auch sonst.
Ja. Oder aber, und das kommt auch noch in der Religionsfolge, ich gehöre gesteinigt, kam ja auch schon einmal. Bitte auf den Stiegen meines Vaterhauses.
Ja, weil das muss ja so sein, wie es in der Bibel steht, auf den Stiegen des Vaterhauses.
Genau.
Dein Vaterhaus hat übrigens keine Stiegen. Entschuldigung.
Und auch ganz, also Kommentare von Männern auch sind, dass ich ja, auch wenn unsere Beziehung mal nicht funktionieren würde mehr und wir uns trennen würden, ich ja auch keine ernsthafte Beziehung mehr führen kann. Also Anmerkung, wir führen keine ernsthafte Beziehung. Frauen hingegen, und das finde ich sehr schade, weil Frauen sollten Frauen eigentlich unterstützen, kommen mit Kommentaren so, da muss ich ja meinen Mann an die Leine nehmen. Das ist auch noch so ein Thema, dass Frauen grundsätzlich Angst haben, dass ich da jetzt komme und deren Ehe, Beziehung oder sonstiges zerstöre. Mir ist ja Fahrt im Schädel. Ich habe sonst nichts zu tun.
Ja, wobei man sagen muss, das war, glaube ich, immer schon so.
Ja.
Also das kenne ich schon als Kind, solche Aussagen wie die Dorfmatratze. Das war immer die Frau in der Kleinstadt, die halt sehr auffällig gekleidet ist, vielleicht auch ein bisschen, wie sagt man da, so extrovertiert und lebenslustig ist. Vor der hatten immer alle Angst und die war immer die Schlampe und die Gefährliche und die nimmt den anderen Frauen ihre Männer weg, weil die armen Männer, die können ja gar nichts dafür.
Ja, du bist in Social Media auf jeden Fall sehr arm bei mir.
Ah ja, ich bin arm. Mhm. Weil ich habe.
Begründungen gibt es keine, du bist einfach arm.
Weil du.
Naja,
ich
weil.
Bin arm, weil du.
Ja, weil wir halt in einer offenen Beziehung leben. Und
ah ja. Okay.
Füge besondere Gründe hier ein, sie wurden nicht genannt.
Ja. Ich glaube, da möchte ich jetzt einmal ein kleines Statement anbringen. So ein ganz allgemeines Statement. Dezidiert als Mann. Ich kenne das alles. Ich weiß, wo das alles herkommt. Ich habe lange Jahre versucht, auch das zu verstehen. Es geht im Wesentlichen bei Männern sehr, sehr stark um die Angst vor dem Verlust von Macht und Kontrolle. Und der wird begleitet, oder die Angst wird begleitet von Unsicherheit und eigentlich ja, dem Bedürfnis, den Status quo aufrechtzuerhalten, weil der Status quo ist, dass Frauen in unzählig vielen Lebensbereichen gegenüber Männern schlechter gestellt sind, es schwieriger haben, vor allem von gesellschaftlichen Normen viel schwerer getroffen werden. Und das Einzige, was ich auch sagen kann zu Männern, die genau solche Kommentare schreiben, ich kriege ja schon mit, was für Männer das sind ja immer die gleichen Typen von Männern, sehr, sehr, schieß ich mal zurück, warte nur ab, sehr, sehr fragiles Ego, unsicher, Selbstbewusstsein, ganz schlecht, meistens auch durch irgendwelche schlechten Erfahrungen gezeichnet, frustriert. Und diesen Männern kann ich nur sagen, Leute, ihr seid am Holzweg. das ist nicht, was unsere Gesellschaft nach vorne bringen wird. Wir müssen endlich anfangen zu akzeptieren, dass Männer in ganz vielen Bereichen Frauen unterdrücken, dass es sehr, sehr viele Missstände gibt, dass wir diejenigen sind, die die Gewalt an Frauen ausüben, die diese Schemata erfinden, wie der Mann, der Hengst, ne, die Frau, die Schlampe. Das ist alles Bullshit, das wird uns als Gesellschaft nicht weiterbringen. Wir sind es, die damit aufhören müssen.
Ja, was soll ich jetzt noch dazu sagen?
Ich wollte es einfach nur mal sagen, weil das meine ehrliche Meinung ist zu solchen random Dudes, die 30-Sekunden-Psychologen, die dann mit Begriffen um sich werfen, die sie nicht einmal verstehen. Genau. Wie heißt das Wort nochmal? Small Dick Energy? Ich glaube, das war's, oder? Ja. Small Dick Energy, Jungs. Das ist es, was ihr versprüht. Hört auf damit. Das wollen wir jetzt so stehen lassen und verabschieden uns damit aus der heutigen Folge. Es hat uns sehr gefreut, dass ihr zugehört habt. Wir hoffen, es hat euch gefallen.
Und in der nächsten Folge gibt es einen kleinen Einblick in unsere Anfängerfehler und ein paar Geschichten über negative Erfahrungen. Wir freuen uns sehr, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder zuhört. Bis bald.
Mit Claire
und Jörg.